Ein Spiel, das sich in Deutschland immer größere Beliebtheit erweist, das ist das sogenannte Pokern. Viele von euch werden das schon mal gehört haben. Pokern gehört zu den Kartenspielen und das Ziel des Spiels ist es eigentlich in jeder Runde aufs Neue, für sich selbst abzuschätzen, sind die Karten, die ich auf der Hand habe, besser als die Karten, die mein Gegenüber auf der Hand hat. Ja, das hat dann, da gibt es dann verschiedene Taktiken, die man fahren kann. Das hat auch ganz viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, weshalb es sich auch lohnen kann, manchmal im Matheunterricht aufzupassen. Ja, aber letzten Endes ist es auch immer so ein bisschen, ich vermute, ja, man weiß es nie zu 100%, sind meine Karten besser als die von meinem Gegenüber. Und jede Runde aufs Neue kann man sich auch überlegen, wie viel bin ich bereit einzusetzen, um diese Runde zu gewinnen. Also wie viel traue ich mir zu, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich diese Runde gewinnen kann. Und immer mal wieder kommt es dann aber auch vor, dass ein Spieler sich dazu entscheidet, alles einzusetzen, was er zur Verfügung hat. Weil er vielleicht hofft, dass er die Runde gewinnt, vielleicht ist er sich auch zu 99% sicher, dass er die Runde gewinnt. Auf jeden Fall ist er dazu bereit, sozusagen alles auf eine Karte zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man spricht dann davon, all in zu gehen. Ja, er gibt alles, um den für ihn persönlich maximalen Gewinn letzten Endes daraus zu ziehen. Jetzt ist es so, dass wir, die wir hier sitzen, keine Pokerspieler sind. Viele von uns werden das, mich eingeschlossen, werden das noch nie gespielt haben, werden nicht mal alle Regeln kennen, auch mich eingeschlossen. Aber trotzdem können wir als Christen oder sollten wir als Christen sogar bereit sein, all in zu gehen. Nicht etwa, weil wir die besten Karten haben, im Sinne von wirklich Karten, nein, weil wir die beste Botschaft der Welt haben. Wir haben das Evangelium von Christus und das ist die beste Nachricht, die wir den Menschen geben können. Und wir sollten dazu bereit sein, all in für diese Nachricht zu gehen, um den größtmöglichen Gewinn herauszuziehen. Und das ist in dem Fall, dass Gott die meiste Ehre bekommt und dass Menschen letzten Endes auch mit dem Evangelium erreicht werden und eine Entscheidung für Jesus treffen. Und wir wollen uns heute einen Abschnitt aus der Bibel anschauen, in dem Paulus uns darüber berichtet, wie er persönlich all in für das Evangelium gegangen ist. Der Text findet sich in 1. Korinther 9, Verse 15 bis 23. Und Paulus, er selbst hatte die Gemeinde gegründet in Korinth, das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Aber obwohl er dadurch eigentlich einen guten Bezug zu der Gemeinde hatte, musste er sich immer wieder verschiedenen Anfeindungen aussetzen. Ja, da waren Leute, die versucht haben, ihn in ein schlechtes, in ein falsches Licht zu rücken. Und deshalb musste er immer wieder selbst klarstellen, wie er wirklich unter den Korinthern gehandelt hat, wie er dort gelebt und gewirkt hat, weil die Korinther es vergessen hatten. Und in diesen Abschnitt hinein, in eine dieser Argumentationen, in denen Paulus sein Apostelamt oder seinen Dienst dort verteidigt, da fällt unser Text hinein und darin schreibt er, wie er all in für das Evangelium gegangen ist. Und ich möchte uns einmal den Text am Stück vorlesen. 1. Korinther 9, die Verse 15 bis 23. Ich habe aber von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschieht, denn es wäre mir besser zu sterben, als mein Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung des Evangeliums kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Paulus schreibt uns, wie er all in für das Evangelium gegangen ist. Und der erste Gedanke, wie er das getan hat, ist, er ist all in gegangen durch Verzicht. Er beginnt diesen Abschnitt mit den Worten, ich habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, welche Dinge sind das denn? Nun, das ist alles, was Paulus im Vorfeld schreibt. Die 14 Verse vor unserem Abschnitt, da schreibt er, wie er unter den Korinthern gedient hat. Und zwar hat er darauf verzichtet, dass sie ihn finanziell vergüten für das, was er dort tut. Er hat darauf verzichtet, dass sie ihm eine Unterkunft besorgen, dass sie ihm Verpflegung schenken. Er hat auf alles Mögliche verzichtet, um des Evangeliums willen, wie er im Nachhinein auch schreibt, damit die Korinther wirklich offen sind für das Evangelium, das Paulus doch predigt. Damit sie nicht denken, der will doch nur irgendetwas von uns. Ja, und dann sind wir lieber etwas vorsichtig, hat Paulus sich gesagt, ich verzichte, obwohl es mir eigentlich zusteht. Ja, in Vers 14 sagt er sogar, dass der Herr, also dass Jesus verordnet hat, dass diejenigen, die das Evangelium weitergeben, auch davon leben sollen. Aber er war dazu bereit, darauf zu verzichten, weil er den Gedanken hatte oder auch die Hoffnung oder die Gewissheit, dass die Korinther dadurch dann offener sind, das Evangelium zu empfangen. Und er schreibt das jetzt hier so und merkt dann wahrscheinlich selbst, dass er denkt, okay, wenn ich jetzt das jetzt so schreibe, dann könnten die vielleicht auf den Gedanken kommen, ja, jetzt möchte er rückwirkend noch etwas von uns haben, ja, weil er das damals so gemacht hat. Jetzt im Nachgang fordert er jetzt alles von uns zurück. Sagt er, nein, auf keinen Fall. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschieht. Ja, er möchte das nicht und er geht sogar so weit, dass er sagt, es wäre mir sogar lieber, dass ich sterbe, als dass ihr jetzt rückwirkend mir noch irgendetwas dafür zurückzahlt, dass ich euch das Evangelium weitergegeben habe. Ja, so nach dem Motto, nur über meine Leiche. Und dann sagt er etwas, was irgendwie ein bisschen seltsam anklingt. Er sagt, mein Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Was meint Paulus damit? Nun, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass da viele Leute in der Gemeinde auch waren oder von außerhalb in die Gemeinde hineingewirkt haben, die Paulus in ein falsches Licht stellen wollten. Und er wollte jetzt klarstellen, das, was sie sagen, so habe ich doch nicht unter euch gelebt. Das wisst ihr doch. Und das soll mir jetzt niemand hier nachsagen, dass ich euch ausgenutzt habe, damit ihr am Ende dem glaubt, was ich euch gesagt habe. Sondern ich war wirklich bereit, alles aufzugeben, alles aufzuopfern für euch, damit ihr die frohe Botschaft hört. Und auch im Nachhinein soll mir das niemand nachsagen können. Deshalb sagt er dann eben auch, ich möchte auch jetzt nichts von euch haben. Denn wie er nachher schreibt, oder im weiteren Verlauf schreibt, in Vers 16 dann, steht ihm auch grundsätzlich gar kein Ruhm zu. Ne, deshalb gehe ich davon aus, dass er, wenn hier er Ruhm schreibt, davon meint, dass sein Bild, wie er dort gedient hat, nicht in ein falsches Licht gerückt werden soll. Bei der Verkündigung des Evangeliums steht ihm kein Ruhm zu. Das sagt er in Vers 16. Und er begründet das auf zwei Arten, warum ihm kein Ruhm zusteht. Und das sind auch zwei Arten, die erst einmal seltsam anklingen. Die erste Begründung ist, denn ein Zwang liegt auf mir. Ein Zwang ist ja etwas, das es mir unmöglich macht, dass ich mich frei entscheiden kann. Ja? Ich bin als Kind zu Hause und meine Eltern sagen mir, du musst jetzt das Zimmer aufräumen. Bevor du das Zimmer nicht aufgeräumt hast, darfst du nicht mehr Fußball spielen, darfst du dich nicht mit den Freunden treffen. Dann habe ich keine andere Wahl. Ich muss das jetzt machen, wenn ich Fußball spielen wollte und ich wollte Fußball spielen. Ja? Also ich habe keine andere Wahl, das ist ein Zwang. Jetzt ist es aber nicht so, darf man es nicht so verstehen, dass hinter Paulus jemand herlief mit einer Peitsche und die ganze Zeit gesagt hat, Paulus, du musst jetzt das Evangelium weitersagen und du musst auf alles verzichten dafür. Nein, es ist ein innerer Zwang. Paulus, er schreibt in Römer 1, Vers 14, sowohl Griechen als auch Nichtgriechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Also er selbst hat das auf dem Herzen oder für sich verstanden, ich bin es den anderen schuldig, das Evangelium weiterzugeben. Ich bin es schuldig, mich zu ihnen auf den Weg zu machen, zu ihnen hinzugehen und sie mit dem Evangelium zu erreichen. Natürlich, er hat eine persönliche Berufung erfahren auf dem Weg nach Damaskus, als Jesus ihn zum Apostel der Heiden ernannt hat. Aber er hat diese Berufung nicht nur erhalten, sondern er hat für sich verstanden, da ist mehr dahinter. Ich habe etwas erfahren, was die anderen nicht gehört haben. Ich habe erfahren, wer Jesus wirklich ist, dass er der Sohn Gottes ist, der für wegen mir auf die Erde gekommen ist, um für meine Schuld zu sterben, damit ich wieder in Beziehung zu Gott treten kann, damit ich die Möglichkeit habe, mit meinem Leben überhaupt Gott wieder zu verherrlichen. Und diese Botschaft, die muss ich weitergeben. Und deshalb spricht er davon, dass er hier einen Zwang hat. Von innen heraus verspürt er diese Dringlichkeit, das andere, das Evangelium, erfahren. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, wehe mir. Also, ich sollte eine Strafe dafür erhalten, vor ein Gericht gestellt werden. Ja, dieses wehe mir, das ist immer mit einer Gerichtsbotschaft verbunden im Kontext der Bibel. Ich habe eine Strafe zu erwarten, wenn ich das Evangelium nicht weitergebe. Wenn ich nicht dazu bereit bin, auch auf Annehmlichkeiten zu verzichten, um Menschen das Evangelium weiterzugeben. Paulus, er ist weniger um die Folgen der Verkündigung besorgt, die für ihn dramatisch waren. Ja, er wurde gesteinigt, er wurde verfolgt, er wurde ausgepeitscht, vieles Leid musste er erfahren. Aber darum ist er nicht besorgt. Er ist mehr darum besorgt, was passieren würde, wenn er darauf verzichtet, das Evangelium weiterzugeben, wenn er dieses verschweigt. Also Paulus, er verdient keinen Ruhm dafür, dass er das Evangelium verkündigt, weil er zum einen einem Zwang unterliegt und zweitens auch in Vers 17 schreibt er davon, dass er es nicht freiwillig tut. Denn wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Auch hier klingt das wieder etwas seltsam an. Das scheint auch wieder so ein typisches Vorurteil, das Christen gegeben wird, nachzuweisen. Christen tun nicht das, was sie wollen. Ja, da ist einfach irgendetwas, ein Muster, das denen vorgelegt wird oder irgendjemand sagt denen das und das musst du tun und dann müssen sie es machen, obwohl sie eigentlich gar keine Lust dazu haben. Aber wenn ich mir durchlese, was Paulus hier schreibt und wenn ich mir die Apostelgeschichte durchlese, dann sehe ich dort keinen Mann, der etwas tut, worauf er keine Lust hat. Sondern rein äußerlich gesehen tut er es freiwillig. Aber auch hier ist wieder eine innere Unfreiwilligkeit vorhanden. Denn dass er dazu bereit ist, auf die Straße zu gehen, sich auf den Weg zu machen, tagelange Schiffsreisen auf sich zu nehmen, das ist nichts, was er von sich aus heraus bereit wäre zu tun. Das ist etwas, was der menschlichen Natur, der sündigen Natur des Menschen komplett entgegenspricht. Niemals wäre er dazu bereit, das zu tun. Niemals wäre ein Mensch, ein Christ heutzutage dazu bereit, sein Leben hier aufzugeben, von sich aus heraus, von hier aufzugeben, irgendwo in den Dschungel zu gehen und dort alles sein zu lassen und das gute Leben hier in Deutschland aufzugeben. Das ist etwas, was Gott in einem bewirkt, was Gott in einem schafft. Und deshalb erkennt er es an und sagt, das ist keine Motivation, die ich aus mir heraus gewinne. Nein, Gott hat diese Motivation, diesen Wunsch in mich hineingelegt. Und aus der Liebe zu Gott, die er mir gezeigt hat, die dadurch in mir erwachsen ist, bin ich dazu bereit zu gehen. Bin ich dazu bereit, anderen Menschen von Jesus zu erzählen? Bin ich dazu bereit, auf alle Annehmlichkeiten des Lebens, wenn es denn sein muss, zu verzichten, damit ich diese Aufgabe, mit der ich vertraut bin, mit dieser Verwaltung, die ich bekommen habe, damit ich diese gottgefällig ausübe. Stellt sich nun aber trotzdem immer noch die Frage, und Paulus greift das dann auf, was ist denn jetzt letzten Endes mein Lohn, dass ich das alles auf mich nehme, dass ich auf das alles verzichte, dass ich mich abmühe, und dass ich diesem inneren Drängen nicht nachgebe. Was ist der Lohn? Was habe ich davon, dass ich das mache? Und die Antwort ist, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache. Also was hat Paulus davon? Rein menschlich gesehen, gar nichts. Er bekommt nichts, kein Ansehen, nichts. Aber sein Lohn ist, dass andere das Evangelium hören. Dass andere die Möglichkeit haben, diese Botschaft, die er erfahren hat, von Jesus, von der Liebe Gottes, dass andere diese Botschaft hören können und auch in Beziehung zu Gott treten können. Der hohe Lohn für ihn liegt darin, das Evangelium zu verkündigen und andere zu Jesus zu führen. Und als ich mich vorbereitet habe auf diesen Text und an dieser Stelle gekommen bin, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch genau eigentlich so eine große Frage, mit der wir uns heutzutage immer und immer und immer wieder abquälen, oder? Die große Frage nach dem, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich als Kind mein Zimmer aufräume? Was habe ich davon, wenn ich meinen Eltern gehorsam bin? Ich bin ihnen gehorsam in der Hoffnung oder weil ich weiß, dann werden sie mir Süßigkeiten geben oder ein Geschenk oder ähnliches. Was habe ich davon, dass ich noch mehr Arbeit auf mich nehme an meinem Arbeitsplatz? Keiner von uns würde das machen, wenn er nicht wüsste, ich würde dann mehr Geld bekommen. Niemand. Was habe ich davon, wenn wir ganz ehrlich sind, stellen wir uns diese Frage immer wieder, wenn wir gefragt werden, ob wir jemandem helfen können, tun wir das in der Hoffnung, dass diese Person uns später auch mal helfen wird, wenn wir ein ähnliches Problem haben. Sonst, weil wir leider Egoisten sind, den einen oder anderen betrifft es vielleicht nicht, aber viele von uns und mich, da muss ich mich auch mitnehmen, betrifft das leider auch immer wieder. Ja, wir tun Dinge in der Hoffnung, dass wir letzten Endes etwas davon haben, um für uns etwas Gutes daraus zu ziehen. Aber Paulus sagt hier, im Licht des Evangeliums ist diese Frage eigentlich eine ganz andere. Die Frage ist nicht, was habe ich davon, dass ich das Evangelium anderen Leuten erzähle? Was habe ich davon, dass ich Umstände auf mich nehme und auf Unannehmlichkeiten verzichte? Denn rein menschlich gesehen habe ich nichts davon. So. Aber die Frage sollte viel eher lauten, worauf bin ich bereit zu verzichten für das Evangelium? Denn es geht letzten Endes nicht darum, dass ich irgendwie ein gutes Leben habe. Es geht nicht darum, dass es mir gut geht. Es geht darum, dass Menschen für Jesus gewonnen werden, dass Gott verherrlicht wird. Und darauf sollten wir doch eigentlich bereit sein, auf Annehmlichkeiten zu verzichten, oder? Ich möchte dich einmal einladen, ein kurzes Gedankenexperiment einfach nur in deinem Kopf durchzuführen. Stell dir mal Folgendes vor. Du wirst vor eine Entscheidung gestellt. Von dieser Entscheidung weiß niemand außer dir persönlich. Und du darfst zwischen zwei Optionen entscheiden. Ja? Die eine ist, du bekommst jetzt netto auf die Hand steuerfrei 1 Million Euro. Okay, kannst damit machen, was du willst. Die andere Option, die du hast, ist die, du hast heute die Möglichkeit, einer Person in deinem Umfeld, deinen Arbeitskollegen, Mitschülerin, Mitstudenten, Nachbarin, von Jesus zu erzählen. Und es ist die letzte Möglichkeit für diese Person, von Jesus zu hören. Wie würdest du dich entscheiden? Ganz ehrlich. Ich wette, dass über 90% hier im Raum sagen würden, ich würde die 1 Million Euro nehmen, oder? Weil es doch viel schöner ist. Davon habe ich doch wenigstens, was diese Person, ja, dann kommt sie eben nicht in den Himmel, aber ich bin da, ja? Denken wir nicht manchmal so? Paulus, er würde sagen, weg mit dem Geld, wofür brauche ich das überhaupt? Es geht doch überhaupt gar nicht darum. Es geht darum, dass Menschen das Evangelium hören, dafür bin ich bereit zu verzichten, aufzugeben. Und ich weiß doch, was es bedeutet, dass Jesus in mein Leben kommt, diese Liebe, ich habe das nicht verdient, diese Gnade. Und ich kann nicht anders, als anderen von dir Jesus zu erzählen. Das würde Paulus sagen. Und wir sehen uns so oft nach der Belohnung, nach dem, was ich davon habe und aus Angst davor, nichts dafür zu bekommen, wenn wir etwas tun, wenn wir anderen von Jesus erzählen, sagen wir lieber gar nichts. Worauf bist du bereit zu verzichten, damit Menschen für Jesus gewonnen werden, damit Menschen das Evangelium hören können? Bist du dazu bereit, auf deine Zeit zu verzichten? Dazu bereit, dich Woche für Woche hier in der Gemeinde einzusetzen, damit Kinder, Jugendliche oder wer auch immer von Jesus hören können. Bist du dazu bereit, deine Zeit zu investieren, um dich mit Arbeitskollegen oder Kommilitonen oder wem auch immer zu treffen, um mit ihnen Zeit zu verbringen, damit sie von Jesus erfahren? Bist du dazu bereit, auf deine Ruhe auf dem Arbeitsplatz zu verzichten? Ja, ich habe einen Bekannter von mir, der hat auf seinem Arbeitsplatz von Jesus erzählt, mit seinen Kollegen, mit Patienten, und seine Kollegen haben ihn in eine psychische Behandlung geschickt deshalb. Bin ich dazu bereit, so ein Opfer einzugehen? Ja? Dass andere mich für dumm verkaufen oder für gestört, um des Evangeliums willen? Bin ich dazu bereit, auf Geld zu verzichten? Einfach mal ein oder zwei Jahre nicht in den Urlaub zu fahren, damit ich das Geld, das ich eigentlich für den Urlaub nutzen könnte, in die Mission stecken könnte, dass Leute anderen Menschen von Jesus erzählen können? Oder bin ich dazu bereit, das Geld, das ich in einen Urlaub stecke, vielleicht in einen Missionseinsatz zu stecken, damit ich dort die Möglichkeit habe, anderen Menschen von Jesus zu erzählen? Bin ich dazu bereit, mein Umfeld, mein liebgewordenes Espelkamp zu verlassen, auf meine ganzen Freunde, auf meine Familie zu verzichten, damit andere Menschen irgendwo in Deutschland oder auch irgendwo sonst auf der Welt von Jesus hören können? Worauf bin ich bereit zu verzichten? Das ist keine einfache Frage. Das hat immer etwas mit riesigen Opfern zu tun, die wir im Vorfeld gar nicht alle abwägen können. Aber die Frage, wenn es darum geht, anderen von Jesus zu erzählen, ist nicht, was habe ich davon? Weil es nicht um mich geht. Es geht nicht um mich und es geht auch nicht um dich, es geht um Gottes Ehre. Darum sollte unsere Frage eher lauten, worauf bin ich bereit zu verzichten? Ein Missionar in Afrika, der wurde mal gefragt, ob er seine Arbeit dort auf dem Missionsfeld mag. Und seine Antwort war die folgende: Mag ich diese Arbeit? Nein. Meine Frau und ich mögen keinen Schmutz. Wir mögen es nicht, in abscheulichen Hütten oder durch Ziegenabfälle zu kriechen. Aber soll ein Mann nichts für Christus tun, was ihm nicht gefällt? Mögen oder nicht mögen hat nichts damit zu tun. Wir haben den Befehl, geh, und wir gehen. Die Liebe zwingt uns. Wie ist es mit dir? Jetzt läuft diese Reihe durch die Mission schon mehrere Wochen. Und vielleicht sitzt du hier und hast mittlerweile schon längst abgeschaltet und bist froh, wenn diese Reihe vorbei ist, damit es auch mal ein anderes Thema gibt. Ich möchte aber auch dich und auch jeden anderen dazu herausfordern, dir diese Frage zu stellen: Worauf bin ich bereit zu verzichten, damit andere von Jesus hören können? Bin ich überhaupt dazu bereit, auf etwas zu verzichten? Habe ich vielleicht auch gar nicht verstanden, was das Evangelium wirklich ist, was dieses Wort vom Kreuz wirklich beinhaltet, diese Gnade, die ich erfahren habe? Ist mein Herz vielleicht schon so hart geworden, dass mir die Menschen in meinem Umfeld vollkommen egal sind? Wenn dem so ist, dann sollten wir Buße tun, dass wir so häufig hartherzig sind. Und ich musste das in der Vorbereitung. Das ist mir wirklich, dass ich so oft auf die Arbeit gehe und ich die Verlorenheit sehe und es mir eigentlich mich gar nicht wirklich berührt, dass die Menschen dort ohne Jesus leben. Lass uns Buße tun, um Erweckung in unserem Herzen beten und dazu bereit sein, zu verzichten auf Annehmlichkeiten in unserem Leben, so wie Paulus es getan hat, damit andere das Evangelium hören. All in zu gehen für das Evangelium, indem wir verzichten. Aber Paulus, er hat auch noch ein zweites getan, auf eine zweite Art und Weise ist er all in gegangen, nämlich durch Annahme. Er schreibt in den Versen 19 bis 23 zunächst einmal, dass er allen gegenüber frei ist. Ja, es gibt niemanden da in seinem Umfeld, der ihm irgendetwas vorschreiben kann. Ja, er ist ein freier Bürger des Landes, so wie du und ich. Aber in dieser Freiheit, die er hatte, war er dazu bereit, sich anderen als Sklave hinzugeben. So schreibt er es tatsächlich hier: Ich habe mich allen zum Sklaven gemacht. Also er hat sich in den Dienst der anderen gestellt. Ja, ähnlich wie Jesus es auch getan hat. Jesus in seiner Freiheit hat er sich dazu entschieden, auf die Erde zu kommen, um Menschen zu befreien, um das Opfer zu bringen, das nötig war, damit unsere Sünden vergeben werden können. Und das Ziel dahinter, dass Paulus diesen Schritt getan hat, ist natürlich, wie sollte es anders sein, dass mit möglichst viele gewonnen werden können. Er weiß, ich kann nicht alle gewinnen, aber möglichst viele möchte er mit dem Evangelium erreichen. Und dann schreibt er uns, wie er das getan hat. Er spricht von drei unterschiedlichen Gruppen. Er spricht einmal von den Juden, beziehungsweise die, die unter dem Gesetz stehen. Ja, das sind diejenigen, die das mosaische Gesetz befolgen, die ersten, nach den ersten fünf Büchern Mose leben und sagen, ich muss das tun, damit ich vor Gott gerecht stehen kann. Dann spricht er über diejenigen, die ohne Gesetz sind. Das sind keine Outlaws aus dem Wilden Westen. Nein, das sind diejenigen, die eben nicht das mosaische Gesetz zur Verfügung hatten und die eben auch nicht nach diesem Gesetz gelebt haben. Und dann spricht er von Schwachen. Und bei den Schwachen, da gibt es unterschiedliche Meinungen, was das sein könnte. Manche Ausleger meinen, das sind Leute, die gerade am Anfang ihres Glaubenslebens stehen. Ja, also noch nicht die Freiheit, die ein Christ hat, gänzlich durchdrungen haben. Aber ich gehe da eher mit einem anderen Lager an Kommentatoren oder Auslegern auch mit und denke, dass hier Leute gemeint sind, die einfach gesellschaftlich schwach waren, die am Rande der Gesellschaft standen und mehr gestört haben als geholfen. Warum denke ich das? Na, weil er in den ganzen Versen davon spricht, dass sie gewonnen werden für Christus. Und auch Leute, die gerade am Anfang des Glaubenslebens stehen, die sind ja schon gewonnen für Christus. Ja? Die haben ja schon eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und deshalb denke ich, dass er eben von diesen drei Gruppen spricht. Ja? Von den Juden, von den Ungesetz und den gesellschaftlich Schwachen. Und jetzt spricht er davon, dass er den Juden ein Jude wurde, den die ohne Gesetz, einer ohne Gesetz, den Schwachen ein Schwacher. Was bedeutet das oder was könnte das bedeutet haben für Paulus? Naja, wenn er sich zum Beispiel mit Juden getroffen hat, dann weiß er als Christ, ich muss das mosaische Gesetz nicht einhalten, um vor Gott gerecht zu stehen. Jetzt ist es aber so, die haben mich zum Essen eingeladen. Ich möchte mir ja nicht die ganzen Türen hier verschließen. Ich möchte ja Brücken bauen, damit sie bereit sind, das Evangelium zu hören. Dann schließe ich mich eben ihren Gepflogenheiten an. Ich verzichte eben auf gewisse Essensdinge, ja, halte mich an die Essensvorschriften. Ich halte die Reinheitsgebote ein, die vorher durchgeführt werden. Und dann komme ich nicht mit der Keule um die Ecke, sondern ich fange an, mit ihnen über das Alte Testament zu reden. Über das, was sie als autoritatives Wort Gottes angesehen haben. Und zeige ihnen dann letzten Endes von dort aus kommend, wer Jesus ist, was das Evangelium bedeutet und warum sie Jesus brauchen. Bei den Heiden wiederum, wenn er sich mit denen getroffen hat, dann weiß er, okay, ich muss ja nicht das mosaische Gesetz halten. Ich setze mich einfach mit denen hin und das, was sie dort hinlegen zu essen, auch wenn es vielleicht Götzenopferfleisch ist, dann esse ich das einfach mit denen. Weil spricht ja nichts dagegen, kann ich ja machen. Das führt ja auch im Kapitel davor, in Kapitel 8 im 1. Korintherbrief aus. Und dann, wenn er sich mit ihnen so auf ein Level begeben hat oder sich so verstanden haben, ja, er gewissermaßen einer von ihnen geworden ist, dann kommt er mit ihren Schriften um die Ecke, mit den Philosophen, die sie vielleicht hatten, und sagt ihnen, guck mal, eure Philosophen, die sprechen genau von dem, was ich euch jetzt erzählen möchte. Und holt die Leute dort ab, wo sie standen, damit sie das Evangelium verstehen können. Und bei den Schwachen könnte es sein, wenn Paulus selbst viel gelitten hat, dass er einfach Anteil genommen hat mit ihnen. Dass er sich, wie die Gruppe, was Noah vorhin erzählt hat, mit den Obdachlosen, sich zu ihnen hingelegt hat und einfach einer von ihnen geworden ist. Und es gezeigt hat, hier ist keine Barriere zwischen uns. Ich kann genauso Gemeinschaft mit dir haben, wie ich mit einem Gemeinschaft haben kann, der nicht auf der Straße lebt. Aber wichtig bei dem Ganzen ist, dass er das alles in einem bestimmten Rahmen getan hat. Er hat nicht irgendwelche Grenzen überschritten, einfach nur damit Menschen von Jesus hören, sondern er sagt von sich selbst, dass er unter dem Gesetz Christi steht. Und das Gesetz Christi ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und an erster Stelle, liebe Gott. Das heißt, in allem, was er getan hat, hat er gefragt, ist das noch in Gottes Willen? Nicht, wie weit darf ich gehen, damit die Menschen mich immer noch annehmen, sondern was ist der Wille Gottes, dass ich das jetzt tue? Und wenn eine gewisse Vorschrift, die vorgegeben wurde, wie man sich eben zu verhalten hat am Tisch und das nicht dem Evangelium zuwiderstand, nicht Gottes Willen zuwiderstand, dann hat er gesagt, gut, bin ich dazu bereit. Wenn nicht, dann hat er gesagt, ja, ich möchte das an dieser Stelle nicht, seht es mir bitte nach. Aber das ist dann auch okay. Er hat nicht von vornherein gesagt, ich mache nichts von dem, was ihr, wie ihr lebt. Ich zeige euch jetzt, wie man richtig lebt. Nein, er hat sich eben auf sie eingelassen. Und, was auch wichtig ist, Paulus hat die eigentliche Botschaft niemals verändert. Das Wort vom Kreuz war immer dasselbe. Aber er hat es immer so kommuniziert, dass die Menschen, zu denen er sprach, das verstehen konnten und das aufnehmen konnten und nicht über ihre Köpfe hinweg gesprochen. Und das alles um des Evangeliums willen. Vers 23, ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu haben. Das Evangelium, das hat sein ganzes Handeln, sein Verhalten anderen Menschen gegenüber komplett beeinflusst, damit er auch letzten Endes Anteil am Evangelium haben kann. Zum einen, ja in den Versen danach, ab Vers 24 spricht er davon, dass der christliche Glaube wie ein Wettkampf ist, ein Rennen ist, ja, und jeder sollte danach drängen oder den so laufen, dass er dieses Rennen auch gewinnt. Ja. Also Paulus möchte dem Evangelium würdig leben und so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat und dadurch Teil am Evangelium haben, ja, dass Menschen diese Veränderung auch sehen, die in ihm geschieht und das Wirken Gottes in ihm. Und er möchte Anteil daran haben, dass andere eben von Jesus hören und er Teil der Ausbreitung des Evangeliums ist. Wenn ich diese Verse lese, dann ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, jedes Mal eigentlich, folgendes Bild. Da ist ein erwachsener Mensch gestanden, 50, 60 Jahre alt, keine Ahnung. Und dann ist da so ein kleines Baby. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Dieser erwachsene Mensch, wenn er sich so mir gegenüber verhalten würde, würde ich fragen, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Aber er macht sich ganz klein und geht das auf das Niveau dieses kleinen Kindes, dieses Babys oder dieses Kleinkindes runter und fängt an, die Stimme zu verändern, die Sprache zu vereinfachen, fängt auf einmal an, Purzelbäume zu schlagen, Kinder dürfen auf einmal auf Menschen rumlaufen, zumindest auf sich selbst. Also ich beobachte das immer sehr gerne. Und denke mir, wenn zum Beispiel meine Frau das mit mir machen würde, dann würde ich mir Sorgen machen, ganz ehrlich. Aber bei einem Kind ist das voll in Ordnung. Warum machen wir das? Wir kommen zu dem Kind runter, damit das Kind merkt, da ist keine große Distanz zwischen denen. Ich kann mich mit dem genauso unterhalten und genauso verstehen, wie mit einem Menschen in meinem Alter, in meiner Körpergröße. Wir sind dazu bereit, uns klein zu machen und auf die Lebenswelt der Kinder einzulassen, damit sie uns auch annehmen können und auch das annehmen können, was wir ihnen weitergeben werden, wenn es vielleicht auch Verbote sind. Aber wenn wir es von oben herab machen, dann ist es schwierig. Da wird einfach eine Blockade aufgebaut, einfach eine Mauer aufgerichtet. Und ähnlich ist es auch, wenn es darum geht, dass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Wir müssen uns erst einmal ein Stück weit auf ihre Lebensrealität, auf ihre Lebenswelt einlassen, damit sie dazu bereit sind, uns zuzuhören oder auch in die Lage versetzt werden können, dass sie verstehen, was das hier ist. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, das ist dumm, was hier drin steht, für diejenigen, die nicht daran glauben. Und wenn ich jetzt einfach mit denen um die Ecke komme und sage, hier, da steht das und das, dann sagen sie, und? Das ist dumm. Das sind Fake News. So. Wir müssen uns erst einmal auf ihre Lebenswelt einlassen. Wir müssen unseren Gegenüber erst einmal kennenlernen. Was beschäftigt ihn? Womit beschäftigt sie sich? Warum handelt er so, wie er es tut? Was glaubt sie überhaupt? Wir müssen unseren Gegenüber verstehen, damit wir das Evangelium letzten Endes in diese Situation verständlich und gezielt hineinsprechen können. Und dafür ist es nötig, dass wir Beziehungen zu ihnen aufbauen. Natürlich kann man auch Menschen erreichen, indem man auf die Straße geht und dort von Jesus erzählt, ja, Straßenevangelisation betreibt. Natürlich ist das möglich, aber der Großteil der Menschen, der mit dem Evangelium heutzutage erreicht wird, der wird nicht mehr über große Veranstaltungen erreicht, sondern der wird durch persönliche Beziehungen erreicht. Und persönliche Beziehungen schaffe ich, indem ich dazu bereit bin, auf meine Wünsche ein Stück weit zu verzichten und das anzunehmen, was mein Gegenüber tut und diese Person anzunehmen, so wie sie ist. Natürlich sollten wir Menschen in unserem Umfeld nicht lediglich als Missionierungsobjekte betrachten. Ja, das wäre auch nicht richtig. Und das würde auch abschreckend sein. Aber wir müssen, wenn wir sie erreichen wollen, uns trotzdem mit ihnen, so gut es geht, identifizieren. Ich muss meinem Arbeitskollegen, der mit mir am Band steht, ein Arbeitskollege, der mit mir am Band steht, sein. Ich muss dem Obdachlosen ein Obdachloser sein. Ich muss meiner Nachbarin meine Nachbarin werden. Ja, ich muss verstehen, wer ist dieser Mensch? Anteil nehmen an diesem Leben und diese Person annehmen. Wie mache ich das am besten? Naja, der erste Schritt wäre natürlich, auf diese Person zuzugehen und einfach mit ihr zu reden. Oder sie mal einzuladen. Ja, vielleicht wohnst du schon seit Jahren in einer Mietwohnung oder in deiner Straße und deine Nachbarn, ja, bis auf einen Gruß über den Zaun hat es bis jetzt noch nicht ausgereicht. Ja, was hindert sich daran, die Person vielleicht einfach mal einzuladen und sie kennenzulernen? Zu sprechen, ja, was sind das überhaupt für Menschen? Und dann stellt sich vielleicht raus, die sind gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Ja? Auch wenn der Ball von den Kindern immer über den Zaun fliegt. Lad die Leute ein. Vielleicht ergibt sich dabei ein Gespräch direkt über Jesus, vielleicht auch nicht. Aber dann ist es auch keine Zeitverschwendung gewesen, weil dann trefft ihr euch eben nochmal. Dann geht ihr vielleicht zusammen, was weiß ich, bouldern. Oder geht zusammen mal essen oder was auch immer. Zeit verbringen, Beziehungen eben aufbauen und die Person annehmen. Und da ist es eben auch ganz wichtig, die Menschen in der Welt, die haben nicht das Weltbild, das aus der Bibel kommt. Die denken anders. Viele Menschen denken, die Welt ist von Grund auf gut. Die Menschen um uns herum sind von Grund auf gut. Dann komm nicht mit der Keule um die Ecke und sag von vornherein, was ist das denn für ein Blödsinn? Wie kann man das denn glauben? Ja, weil das ist nämlich genau das, was die Person über dich sagen würde, wenn du mit dem Evangelium um die Ecke kommst. Sondern versuch das zu verstehen. Warum denkt diese Person überhaupt so? Was hat sie dazu veranlasst? Und dann fang an, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, die dazu führen, dass dein Gegenüber sich selbst hinterfragt und darauf kommt, so wie ich mir die Welt denke, so ist das ja gar nicht. Und da muss ja wirklich mehr dahinter sein. Und dann kann man Stück für Stück mit dem Evangelium kommen und weil sie bereit sind, ihre eigenen Vorstellungen aufzugeben und bereit sind für etwas Neues. Gibt es vielleicht jemanden in deinem Umfeld, an den du jetzt gerade denkst, auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, in der Nachbarschaft? Dann möchte ich dir Mut zusprechen, dass du heute Nachmittag noch, am besten direkt im Anschluss nach dem Gott, ich würde am liebsten sagen, direkt jetzt das Smartphone rausholst und die Person einfach mal kontaktierst. Oder auf dem Weg nach Hause einmal klingelst und sagst, ja, wir haben heute gedacht, wir wohnen schon so lange nebeneinander, haben noch nie was voneinander gehört, komm doch mal vorbei auf den Kaffee, dann kann man sich ein bisschen kennenlernen oder ähnliches. Ja, hab den Mut, dich dieser Person anzuvertrauen, diese Person anzunehmen, so wie sie ist, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Natürlich ist es auch wieder nicht einfach und es erfordert viel, viel Kraft und Mut. Aber wenn Gott dir jemanden aufs Herz legt, dann wird er auch die Türen öffnen und Wege ermöglichen, dass du diese Person oder vielleicht auch eine ganze Menschengruppe mit dem Evangelium erreichen lässt. Und warum? Um des Evangeliums willen. Weil du erfahren hast, was Jesus für dich getan hat am Kreuz von Golgatha, dass er für deine Schuld sich hat kreuzigen lassen, gestorben ist, um den Weg frei zu machen zu Gott, dass wir zu Gott kommen können und durch seine Auferstehung ewiges Leben mit Gott haben können. Sei deshalb, weil du das erfahren hast, bereit, all in zu gehen für das Evangelium, indem du dazu bereit bist, auf Annehmlichkeiten des Lebens zu verzichten, dich zu fragen, was brauche ich eigentlich wirklich in meinem Leben und was kann weg, damit ich das für Jesus einsetzen kann. Und indem du dazu bereit bist, deinen Nächsten anzunehmen, so wie er ist, nicht so wie du ihn gerne hättest, sondern so wie er ist. Lasst uns dazu bereit sein, all in zu gehen für das Evangelium. Amen.